Immer so ein bisschen.
Check, 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 ja.
Rede mal richtig rum.
Ja, ja, wie? Ja, ich rede jetzt mal ganz normal hier.
Okay, wieder rückwärts.
Völlig natürliche Stimme, hä? Huh?
Wieder rückwärts.
Also,
okay,
das war gerade Scatman, hab ich gehört.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan.
Und Johnny.
Das bin ich. Und auch diese Woche wieder mit einem Gast, und zwar dem Stefan von der Band Samavayo. Ist es richtig ausgesprochen?
Ja, manche sagen Samavayo, manche sagen Samavayo.
Samavayo.
Ja, nee, ja, Samavayo ist richtig.
Samavayo, okay. Wir sind wie üblich in Berlin. Wir sind hier im Probenraum beim Stefan zu Besuch, um ihn mal ein bisschen auszuhorchen darüber, was er so macht. Samavayo ist eine Band, die gibt es seit, jetzt muss ich überlegen, ich habe es gelesen, seit 2000 oder 1999, sowas die Ecke, oder?
Ja, 2000.
Seit 2000, also jetzt schon seit 19 Jahren, das heißt nächstes Jahr könnt ihr großes Jubiläum machen.
Ja,
falls,
richtig.
Falls ihr es nicht gemerkt habt, also falls du es nicht wusstest.
Nee, doch, das ist eigentlich sogar ziemlich präsent bei mir im Kopf, ehrlich gesagt.
Sehr gut.
Also es ist schon so eine Zahl.
Da muss was passieren dann.
Ja.
Ihr macht Stoner Rock, sagt man. Ich glaube, auf Wikipedia steht, dass ihr euch irgendwann irgendwie auch so euren eigenen Stil erarbeitet hättet, dass es dann nicht mehr so reiner Stoner Rock ist. Aber ja, ihr habt ja auch schon einiges gemacht. Ich meine, klar, in fast 20 Jahren ist ja auch ein bisschen was passiert.
Ja, ich würde mal sagen, die Wikipedia-Seite, die ist tatsächlich nicht wirklich up to date.
Wie das so häufig der Fall ist.
Genau, also die könnte man mal überarbeiten. Aber ja, was war
vielleicht
die
zum 20-jährigen Jubiläum, so als Geschenk an sich
genau.
Selbst.
Ja, oh Gott, dieses Textarbeiten.
Wie viele Alben habt ihr gemacht?
Wir haben jetzt, glaube ich, 6, ganz kurz mal, Deathmatch Melodies, Cosmic Knockout. Wir hatten auch noch ein Lost-Album. Das nennen wir tatsächlich Lost-Album, weil es nicht veröffentlicht wurde, sondern in 2 EPs gesplittet wurde. Das hieß You My Enemy. Dann hatten wir noch 1 Million Things, dann die Dakota und jetzt die letzte, die Watan. Hat jemand mitgezählt?
Waren 6.
Waren 6? Okay.
Kommt hin. Also es ist schon jede Menge passiert. Es gibt auch diverse Erfolge, also auch da in Wikipedia wird verwiesen auf Radio, Airplay, wie man so schön sagt. Und Fernseh, wie sagt man, Einbindung von Songs.
Ja.
Also es ist schon, war schon so einiges los. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz klassisch ganz am Anfang an, und zwar bei dir, weniger bei der Band, sondern bei dir. Wie hat es bei dir, du bist Schlagzeuger, das haben wir auch, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt.
Nein, hätte ich sonst jetzt gemacht,
der Schlagzeuger
sehr sympathisch.
Du kennst dich ja aus mit Schlagzeug.
Ein bisschen, man munkelt.
Wie hat das bei dir überhaupt angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schlagzeug zu spielen?
Ja, das war so mit 14 ungefähr, also ich habe eigentlich vorher Karate gemacht und habe dann meine Mutter gefragt, hey, kann ich Schlagzeugunterricht nehmen? Und dann bin ich von Schlagen zu Schlagen gegangen.
Aber war dann ein natürlicher Übergang.
Genau. Und der Grund war, glaube ich, letzten Endes wahrscheinlich der Einfluss von meinem Bruder, von meinem großen Bruder, der halt immer in der Küche rumstand oder sonst wo und dann rumgeklopft hat. Dann habe ich das nachgemacht, habe die Leute damit in der Schule genervt und habe dann aber am Anfang ein bisschen auch die didaktisch gemacht viel und dann aber zusätzlich dann den Unterricht genommen, genau. Und ja, das war es eigentlich, der Einfluss von meinem Bruder hauptsächlich, genau.
Was ist dann passiert, also?
Ja, und dann
deiner Musikkarriere sozusagen?
Dann war die Motivation ziemlich schnell da, weil innerhalb von einem Jahr hatte ich dann schon verschiedene Proben, weil mal der Schlagzeuger von der Band, von meinem Bruder, nicht konnte. Habt also da ab und zu mal schon mitgespielt, auch in der Schule habe ich mit einem Kumpel, der hatte Keyboard gespielt, so ganz schlechtes Zeug gespielt. Und genau, und dann war ich eigentlich ein Jahr später schon in der ersten Band, damals echt über so eine Annonce, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die aufgegeben habe oder hat, ja doch, ich war das, ich habe die aufgegeben in so einem kleinen, ich glaube, kleinen Stadtmagazin, und hat mich einer angerufen. Übers Festnetztelefon damals.
Kleine Anmerkung, früher gab es das sogenannte Festnetztelefon. Das war so ähnlich wie ein Smartphone, wie ein iPhone oder Android, aber das war fest im Haus. Damit konnte man auch das Haus nicht verlassen.
Genau. Und genau, da bin ich in der Band gelandet und 3 Monate später tatsächlich dann schon bei der jetzigen Samavayo Band. die damals noch Selfmade Heroes hieß, ganz kurz, bevor wir uns dann umbenannt haben. Und dann war ich in der Band von meinem Bruder, die in der ich bis jetzt bin, in der Band Summer Vio.
Genau, genau, stimmt, ihr seid ja eine Band mit Brüdern, so wie meine Band auch. Was genau. spielt dein Bruder?
Bass. Er hat allerdings, eigentlich hat er angefangen mit Gitarre und Gesang. Dann sind der Schlagzeuger und der Bassist weggegangen. Ein Sänger und Gitarrist ist dazugekommen und er hat sich dann von Gesang und Gitarre zu Bass begeben.
Aufmerksame Hörer haben diesen Satz schon des Öfteren gehört, dass der Gitarrist der Bassist geworden ist oder degradiert worden ist zum Bass.
Gibt's öfters, ne?
Ich glaube, es ist gang und gäbe.
Naja, jeder Bassist kann Bass spielen. Jeder Gitarrist, ja, das auch. Jeder Gitarrist kann Bass spielen. Weitestgehend, also weiß schon mal ganz grob, wie es funktioniert. Ja, ist wahrscheinlich eine natürliche Entwicklung, weil mehr Leute erstmal sagen, ja, ich will Gitarre spielen, geil, abrocken, Soli spielen so und dann braucht man aber doch irgendwie einen Bassisten.
Ja, insofern war bei mir die Motivation halt schnell gegeben. Ne? Ich habe jetzt nicht nur irgendwie im Proberaum gesessen, sondern es war eigentlich von Anfang an mit Bands verknüpft. Nach 2 Jahren hat die eine Band, die Skuarana, dann aufgehört und von da an hatte ich eigentlich fast nur noch die eine Band, hier und da mal ein Projekt vielleicht oder Schulband. Wo man natürlich auch viel gelernt hat durch Covern einfach. Das hat man ein bisschen in sein Repertoire mit aufgenommen. Genau, und dann ging es eigentlich immer weiter. Also die Band, das Besondere an der Band war schon immer, wir waren im Proberaum immer, also wir hatten ein Ziel sozusagen. Wir wollten eigentlich immer weiterkommen. Mhm. Und es gab nicht dieses, ja, oh, da ist ein Auftritt, da kann ich nicht, ich muss mich da mit einem Kumpel treffen und Eis essen gehen oder
also
so.
Das war auch für alle Mitglieder immer eine Priorität sozusagen.
Immer, immer, ja. Also ich habe dadurch auch sicherlich hier und da ein paar soziale Kontakte liegen lassen. Wenn andere dann im Sommer Basketball spielen waren oder im Schwimmbad, bin ich halt zur Probe gegangen. Also, keine Ahnung, das war halt, war einfach so. Auch teilweise Geburtstage von Familienmitgliedern, wenn da ein Gig am Wochenende ist, ja, keine Ahnung. Dann hat der Gig trotzdem Vorrang gehabt, weil selbst bei 4 Leuten würde das ja schon ganz, wenn sich das dann summiert.
Ja, wenn alle die anderen Sachen vorziehen, dann hast du ganz schnell eben gar keine möglichen Termine
und
mehr.
Und das Gute dadurch, also selbst, also wir haben uns schon auch früher viel gezofft auch, gab viele Auseinandersetzungen im Proberaum, aber irgendwie beim nächsten Mal im Proberaum war wieder alles vergessen, ging dann wieder von vorne los. Und das ist, glaube ich, so ein Merkmal, was nicht viele Bands besitzen. Wahrscheinlich war auch die Konstellation mit mir und meinem Bruder, weil selbst wenn wir wollten, könnten wir ja nicht wirklich Distanz voneinander haben, weil wir in einer Familie sind. Und soweit, dass man jetzt sich gar nicht mehr sehen würde, würde es eh nicht gehen. Aber das ist vielleicht eine Basis, die eh nicht zerstört werden kann. Ist das schon mal die Hälfte von der Band?
Ja, das machen wir auch so. Also unsere Drummer und Bassist sind auch Brüder. Ja. Und das dient auch hauptsächlich dazu, dass unser Drummer uns nicht verlässt, weil er sonst Ärger mit Mami und Papi kriegt. Das ist eigentlich so das Druckmittel, um ihn in der Band zu behalten.
Ja. Und ja, was du davon angesprochen hast, dieses mit dem Fernsehen und Radio. Also wir haben eigentlich angefangen als eine richtige Schülerband, ja, tatsächlich in der Schule noch. Und da waren auch so ganz komische Songs dabei, halt sogar deutsche Texte. Kann mich noch ein Paradebeispiel, ist da so Mein Dornröschen, das hieß da so ein Song. Ui. Völlig abgefahren eigentlich. Und dann sind wir aber in die Stoner-Rock-Ecke gerutscht und hatten auch einen gewissen Erfolg. Aber damals war die Stoner-Rock-Szene noch nicht so ausgeprägt. Und dementsprechend haben wir natürlich irgendwie versucht, als Band zu überleben. Und auch irgendwie an Auftritte ranzukommen und haben viele Dinge ausprobiert und sind darüber an jemanden geraten, an den wir vielleicht hätten nicht so geraten sollen, der dann halt Berater wurde, dann später Manager. Und das, was du gelesen hast mit dieser eigenen Musikrichtung, natürlich haben wir unseren eigenen Style, aber was du da liest, wir hatten das dann Fuel genannt, so wie Grunge bei Nirvana, ein Ding, was sonst nicht da war.
Ein neuer Begriff.
Wo wir einfach gesagt haben, okay, wir von allen möglichen Musikrichtungen schmeißen wir das in einen Topf, schütteln es mal kurz und daraus entsteht dann der Song so. Und so war das gedacht, halt auch mit einem gewissen poppigen Charakter trotzdem drin. Und es war ja auch die Zeit, wo dann ganz urplötzlich auf einmal so die Disco-Beats mit ein bisschen drin waren. Diese Indie-Pop Bad Taste Kooks-Zeit, ne? Wo auch viele britische Einfluss war. bei uns nicht so viel britisch, aber rein beattechnisch hat es trotzdem, keine Ahnung, meine Frisur war auch dementsprechend scheiße. Ist sie immer noch, davon mal abgesehen. Aber ja, und darüber sind wir halt, haben wir so einen ziemlich krassen Bandwettbewerb gewonnen. Dieser Coca-Cola Soundwave Discovery Tour. Es war echt so ein riesen europäisches, also europaweit wahrscheinlich der größte. Und wenn du da am Anfang reingekommen bist und dann unter die besten 10, dann bist du halt schon erstmal bei verschiedenen Festivals aufgetreten in den Zelten, diesen Coke-Zelten halt.
Ja, ja, klar.
Und da war halt Rock am Ring, Highfield, Area 4, das Melt war einmal mit dabei.
Stimmt, ich habe gesehen, ihr habt ja wirklich Hurricane habt ihr gespielt, genau.
Hurricane auch.
Ja.
Und dann haben wir das ganze Ding gewonnen, sind halt immer weiter, dann waren noch 5 übrig, am Ende dann waren 3 übrig, dann war das Finale vom Brandenburger Tor, Tag der Deutschen Einheit, wo du dann vor 250.000 Leuten spielst, die ihre Currywurst essen. Und, na okay, es gab auch
etwas
vorne.
Etwas anderes Publikum, als man so aus dem Club gewohnt
ist. Ja, ich meine, es gab natürlich auch vorne schon, also haben schon ein paar Leute zugeschaut und es waren ja auch Displays, bis wo man es nicht mehr gesehen hat, bis zum Riesenrad irgendwie. Genau, und dann haben wir das gewonnen und dann sind wir im kommenden Jahr, als der Wettbewerb wieder stattfand, dann außer Konkurrenz gewesen und sind deshalb nochmal auf diesen Festivals aufgetreten. Diesmal anstelle von Area 4 war es das Melt, dann in der Schweiz noch dieses Greenfield. Da sind wir sogar zum ersten Mal mit so einem Nightliner hin, abends eingeschlafen, morgens da aufgewacht. Und in diesen... Also es gab vorher auch diese Ausscheide, ja, also wo halt irgendwie 6 Bands einmal in Köln, München, Hamburg, Berlin aufgetreten sind, wo dann aus den Bundesländern drumherum die Leute zusammenkamen. Und da waren wir außer Konkurrenz die Co-Headliner dann. Und das war halt, in Köln war es glaube ich Razorlight, falls sie noch jemand kennt.
Ja, krass.
Dann war es Raymond. Oder war Raymond in Köln? Ich weiß nicht mehr. In Hamburg war es, Gott, die sind jetzt so bekannt, die Briten. Mountain hieß auch ein Song, glaube ich, irgendwie. Nee, ich komme noch drauf. Tatsächlich The Kooks in Berlin. Biffy Clyro
also war es
in Hamburg.
Da hat Coca-Cola richtig aufgefahren, ja,
also
kann
Biffy
man sagen.
Clyro waren zu der Zeit noch nicht so groß,
ja.
Aber waren schon groß genug. Und Kooks, also die waren ja wirklich... Und dann gab es halt in jeder dieser Städte, speziell in Berlin, Hamburg habe ich es mitbekommen, weil ich auch mit der U-Bahn, S-Bahn unterwegs war. Wenn ich von hier, von mir vom Ostkreuz oder von Lichtenberg aus Richtung Alex gefahren bin, auf jeder einzelnen U-Bahn-Station waren riesige Plakate für diesen Gig mit den Kooks und unser Name stand fett mit drauf.
Mhm.
Und das dann noch mit... Nicht auf Bahnhöfen, sondern auch S-Bahnhöfe übrigens noch. Und überall, also es war ein Riesending und unser Song wurde deutschlandweit promoted, sodass sie alle keinen Bock mehr hatten. Und als wir aus diesem ganzen Kram raus waren, hatte wirklich keiner mehr Bock auf uns.
Ja.
Weil auch der Manager, ist den Leuten wirklich auf den Sack gegangen, also muss man echt so sagen. Und hat irgendwelche komischen Deals versucht auszuhandeln, wo es vielleicht echt gar nicht notwendig wäre. Also so... Okay, dann, wenn du das willst, wenn ich dir das gebe, dann musst du mir aber das geben, so. Wenn du das willst, dann, also, keine coole Art. Also, man kann ja mal was geben, aber dann direkt zu verlangen wieder das, was zurückgegeben wird, das passiert dann vielleicht im besten Fall, aber muss auch nicht immer, oder?
Mhm.
Genau. Und da sind wir dann raus und dann haben wir natürlich die Stoner-Rock-Szene, die im Laufe der Zeit sich dann so ein bisschen entwickelt hatte. Die haben wir so ein bisschen vergrault und haben dann gute 6 Jahre gebraucht, um uns die Glaubwürdigkeit wieder zu verschaffen. Es war wirklich teilweise so, wenn du irgendwo anrufst, sag mal, Vajo, nee, die können mir mal einen Buckel runterrutschen. Auch Radiopromoter, das haben wir noch nie erlebt. Also wir haben überhaupt nicht mehr dieselbe Mucke gemacht und eigentlich war es eigentlich nur so ein Ausprobieren, was auch man vielleicht nicht so krass verschandeln muss, aber die ganze Gesamtsituation. Aber dann sind wir back to the roots. Unser Gitarrist hatte uns dann auch verlassen, dann waren wir ein Trio ab 2013 und dann haben wir 2016 das erste Trio-Album rausgebracht, 2018 das zweite und jetzt sind wir eigentlich erfolgreicher denn je, wenn man es, manche kriegen es gar nicht so mit, aber wir kriegen es mit.
Mhm.
Album ist jetzt auch schon nachgepresst worden, ist jetzt ausverkauft einmal die Platte, das davor auch. Haben wir jetzt zweimal nachpressen lassen, dieses Jahr, einmal für die Vorgängerplatte, einmal für diese. Ja, und das halt trotz dieses krassen Ausrutschers, der uns aber auch viel gebracht hat.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist da schon doch einiges hängen geblieben.
Ich meine, das ist trotzdem ja geil gewesen. Ich meine, der Effekt, den es am Ende hatte, ist natürlich nicht schön gewesen, aber ich meine, wer kann schon sagen, dass er bei Rock am Ring aufgetreten ist und
ja, das haben ja Tag der Deutschen unfassbar Einheit. Viele Leute euch gesehen und den Namen gelesen.
Genau.
Und dieser Promo-Effekt ist natürlich auch genau. Wahnsinn.
Und wenn du, genau, war es natürlich auch geil, weil einmal, da gab es ja noch MTV.
Hinweis, und MTV war früher ein Fernsehsender. Nicht im Internet, sondern auch im Fernseher. Es war so eine Art Bildschirm, aber ohne Internet. Und da wurden Musikvideos gezeigt tatsächlich früher. Und später dann schlecht gemachte Serien.
Ja, also ich meine, zu der Zeit auch schon gar nicht mehr so, da gab es schon den ganzen Mist mit Klingeltönen und so weiter. Aber es gab halt eine, so eine Rockzone hieß, glaube ich, die Sendung. Und da wurde man irgendwie reingevotet und dann waren wir unter den Top 10 und solange du unter den Top 10 geblieben bist, wurde dein Song, dein Video immer wieder gespielt.
Warst du immer wieder drin.
Genau, quasi. Da waren wir halt so 2 Monate oder so und dann ist schon cool, wenn du da irgendwie gerade in Österreich bist, gleich bei so einem Snow-Volleyball Event auf 2000 Meter Höhe spielen wirst und dann in so einer komischen Hütte bist, wo du halt auch dir gerade irgendwie eine Stulle schmierst und dann kommt auf MTV dein Lied so.
Ja.
Ist schon ganz witzig gewesen. Ja, und dann, genau, dann hatten wir Probleme, unser Equipment da hochzukriegen. Da auch nicht alles gleich in die Gondeln reingepasst. ja. Und dann im Hintergrund, naja, es war halt wirklich im Schnee. Die haben halt Volleyball im Schnee gespielt.
Ja, einfach logisch. Also,
ja. Macht Sinn.
Ja, warum meine, nicht? Statt Sand, Schnee, so weit ist es gar nicht weg, oder?
Es ist eigentlich das Gleiche, rein technisch gesehen.
Ist halt nur ein bisschen kälter. Irgendwie.
Ist das Gleiche, genau.
Und nass. Ja.
Jan, hast du Detailfragen? Schlagzeuger zu Schlagzeuger?
Nee, aber nochmal zu der Schneegeschichte. Ja. Seid ihr dann nach Snowboard oder Ski gefahren?
Oder Volleyball?
Oder Volleyball gefahren?
Wir sind weder Volleyball noch Ski gefahren. Nee, wir mussten das Zeug wieder runterschleppen. Irgendwie das Zeug wieder runterkriegen. Wir hatten dann so einen komischen Gig in Italien im Anschluss. Es war alles ein bisschen strange irgendwie. Aber war, also, das Witzige war auch, dass irgendwie so ein Bus noch aus Berlin dahin gefahren ist und mit 30 Partyleuten zu uns gefahren ist, um uns.
Fanbus quasi.
Ja, tatsächlich.
Cool.
Wir haben das nämlich mal gehabt, wir haben beim Full Metal Mountain gespielt. Das ist so eine Wackenveranstaltung, also quasi wie Wacken bloß in den Bergen, so einem Skigebiet.
Mhm.
Und die hatten irgendwie im Tal war so eine große Bühne aufgebaut, so eine Zeltbühne, dann auf 1500 Meter war eine Bühne und auf 3000 war eine Bühne. Dann sind wir da halt hoch, mal Aussicht zu gucken und so. Und unser Bassist und unser Gitarrist waren der Meinung, sie müssten dann nochmal snowboarden bzw. Skifahren. Und ich habe gesagt, nee, komm, ich mach das überhaupt nicht mit, ich breche mir da sonst was und dann, nee, ich mach das nicht. Ich trinke hier mein Bierchen und dann fahre ich wieder runter. Und die beiden dann so, nee, wir machen das. Was wir alle nicht wussten ist, dass unser Gitarrist noch nie Ski gefahren ist vorher.
Also einfach eine super Idee dann.
Ja, der hat halt irgendwie wusste, dass wir da spielen, hat dann, glaube ich, 2 Unterrichtsstunden Ski in so einer Skihalle genommen. So, und dann sind die da halt hoch und ich dann, genau, ich habe oben dann, glaube ich, ein Bier getrunken, bin dann eine Station runtergefahren auf 1500 und dann kam uns der Bassist schon entgegen mit seinem Snowboard und hat dann drüber gewunken, so, hallo. Und dann so, hey, viel Spaß. Und dann sind wir runter ins Tal gefahren, er wieder an uns vorbei, hallo, grüß euch. Also wir halt hochgefahren, wieder runterzufahren. Und ich dachte, wo ist denn der Gitarrist? Wo ist denn Giz? Wo bleibt denn der? Ja, und dann 2 Stunden später, kurz vorm Auftritt, kam er dann angehumpelt, weil der beim Skifahren gibt es ja verschiedene farbige Pisten, die dann den Härtegrad oder Schwierigkeitsgrad anzeigen. Und er wollte auf die rote, was glaube ich mittelschwer ist. Und die teilte sich aber im Y auf schwarz, was ganz schwer ist, und rot. Und er, weil er nicht fahren konnte, ist irgendwie auf die schwarze gekommen und hat sich da halt total abgemault. Und jedes Mal, wenn Malte, unser Bassist, vorbeigefahren ist, hat er gesagt, hey Malte. Und Malte war so, ja moin, grüß dich, hat gewunken, ist vorbeigefahren. Und dann hat er sich irgendwie das Steißbein geprellt oder so. Und dann ist er da runtergekommen und konnte gar nichts mehr. Und wir mussten halt auf die Bühne. Zeltbühne riesenvoll. Und dass er wie so eine alte Hexe dann immer über die Bühne gelaufen, weil er sich nicht gerade hinstellen konnte. Also Schnee und Musik und Party und Snowboard ist immer eine ganz gefährliche Mischung.
Vor allen Dingen ist der Profi-Tipp an dieser Stelle vielleicht, dass man speziell vor dem Auftritt vielleicht nicht nochmal Skifahren geht. Also danach wäre ja vielleicht noch vertretbar.
Wie ihr mussten wir auch nach Italien weiter.
Das war ein bisschen auch hinter der Bühne, ging es ja wirklich richtig bergab dann, ne?
Ach so, ja.
Also, hätte man schön runterkullern können.
Ich weiß, dass das meine Band, also Pyogenesis, haben mal irgendwo in Sibirien gespielt und da war das auch auf so einem Skigebiet und da war es so kalt, dass die, das war Ende der 90er, da haben die mit dem iPod die Samples abgespielt. Und dann haben sie den iPod angemacht, um das Intro abzuspielen. Und es ist ausgegangen, weil es so kalt war. Es ist der Akku sofort ausgegangen. Scheiße. Und dann mussten sie das ganze Konzert ohne die Samples, ohne Intros spielen, weil es so kalt war, dass dieser Akku nicht mehr funktioniert hat. Also auch da, Obacht, in kalten Skigebieten keine iPods benutzen.
Wenn ihr zum zur Volleyballmeisterschaft fahrt, genau.
Wir hatten im selben Zuge dann in so einer Skihütte auch noch so ein Gig.
Après-Ski.
Ja, das war, ja genau, es war halt dann aber so ein, es war halt noch so, dass sie gerade noch gegessen haben, die Leute dort, und wir das schon einen Soundcheck gemacht haben. Und ich habe halt so für mich das Wort, für mich damals so ein bisschen neu halt, dieses österreichische Schnackseln irgendwie entdeckt, mhm, und dachte aber irgendwie die ganze Zeit, dass das irgendwie miteinander quatschen bedeutet. Und ich dann
so,
ich immer, und genau, und ich habe dann immer so beim Soundcheck so, ja, das Schnackseln war ein bisschen, ja, und dann gehen wir nochmal schnackseln und einfach so oft wie möglich das Wort Schnackseln benutzt, um dann zu erfahren, dass es eigentlich Ficken heißt. Also, okay,
das ja nicht.
Dann war mir auch klar, warum die so komisch geguckt haben beim Essen.
Die sich auch ein bisschen gewundert hat.
Das war echt.
Ich dachte immer, das heißt nur küssen oder so knutschen.
Nee, Schnacksen, also mit
Vögeln. So.
Ja, okay. Schon, ja.
Okay, ich hätte wahrscheinlich genau den gleichen Fehler auch gemacht.
Ja.
Ja, Mike, kannst du halt noch ein bisschen schnackseln, gell?
Ja, ich habe mich natürlich mega lustig gefühlt, weißt du, und dachte, ich bin hier einer der Einheimischen hier, guck mal.
Du warst quasi wie ein einheimischer Achtjähriger.
Genau.
Der ein schlimmes Wort entdeckt
genau.
hat.
Oh Gott.
Stell dir das mal vor, du sitzt da hinten und einer die ganze Zeit.
Ja, die haben halt ihr Schnitzel da gegessen, weißt du?
So sind sie, die Rockstars aus Deutschland.
Was macht ihr denn jetzt aktuell gerade? Also ihr habt ja 20-Jähriges, wie wir gerade gehört haben.
Genau. Also,
und ihr wollt bestimmt eine 20-jährige Supertour.
Also aktuell ist ja halt das Album Vatan, was jetzt 2018 im November, ist ja noch nicht mal ein Jahr her, rausgebracht haben. Und damit waren wir jetzt bisher zweimal schon auf Tour. Einmal mit Greenleaf, das ist eine Band, die relativ bekannt ist in der Szene. Da hatten wir irgendwie 9 Tage am Stück, wo dann halt immer ganz gut gefüllt war. Also gut gefüllt heißt in unserem Falle 250 Leute. Und egal an welchem Ort wir waren, auch wenn wir da noch nicht waren. Und dann waren wir jetzt im Mai mit Stone Jesus, die vergleichbar groß ist mit Greenleaf, wo ähnlicher Erfolg war mit der Tour. Und jetzt werden wir im Oktober, nachdem wir jetzt ein paar Festivals mitgenommen haben, zum Beispiel Rock im Wald, was richtig geil war, viele, viele Musikliebehaber, also die haben auch Spaß dabei, T-Shirts und jeglichen Merch zu kaufen. Also wir haben da so einen Rekord geknackt für uns und das ist halt immer schön, weil du denkst, du hast gerade einen richtig miesen Gig abgeliefert und dann kaufen die da wie geschnitten Brot alles weg und dann denkst du, okay, weißt du, vielleicht,
vielleicht doch nicht so schlecht.
Ist Fremd- und Eigenwahrnehmung doch was anderes so.
Ja.
Ich war tatsächlich sogar nach dem Gig irgendwie ein bisschen mies drauf, aber dann, als ich dann da ankam und erstmal 10 Autogramme auf irgendwelche Inlays geben sollte, dann war wieder alles gut. Und dann, genau, und dann sind wir jetzt im Oktober nochmal auf Tour mit dem Album, mit einer Band, die so auf einem ähnlichen Level ist, die heißt The Machine. Und da haben wir dann 10 Gigs. Beginnt am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und endet dann am 12. Und das Coole ist, dass wir da noch ein paar Festivals mitnehmen. Das Keep It Low in München ist relativ großes für die Szene. Das Up in Smoke in Pratteln in der Schweiz. Und dann hier in Berlin noch das Satellite Festival. Dann noch zwei Gigs in Holland, wo die The Machine herkommen. Ein weiteres Land wird quasi jetzt abgehakt. Für Dänemark waren wir noch nie. Kopenhagen. Mhm. Und genau, weiß gar nicht, was jetzt noch. Chemnitz war noch dabei. Hamburg. Ja. Und Siegen. Siegen.
Ja. Siegen.
Ja.
Wow, das ist mega geil. Wo spielt ihr da?
Da müsste ich jetzt gucken.
Das also ich habe mal gehört, Siegen ist schlimmer als verlieren.
Oh.
Von jemandem, der in NRW lebt. Also.
Scheiße.
Also wir spielen ziemlich oft in Siegen.
Ja.
Und das ist jedes Mal ein Highlight der Tour. Es ist wirklich gut.
Ja?
Der Laden ist relativ klein.
Wie heißt der?
Ich glaube Vortex.
Vortex, ja, ja. Dann ist es das. Ja, dort
und,
sind wir auch.
Das ist auch da ist halt der Typ, der das da betreibt, ist halt auch so ein Musikliebhaber und steckt da viel Energie und Zeit rein und so, und der Laden bricht immer aus, wirklich, also da sind so viele Leute drin.
Ja, mal sehen, ich glaube, der Gig ist unter der Woche, also ist jetzt nicht am Wochenende. Also die 10 Gigs sind wirklich am Stück, ne? Geht dann von Mittwoch über die kompletten Montage, Dienstag hinweg bis zum kommenden Samstag darauf dann.
Nimm dir auf jeden Fall einen Ventilator mit, das wird so schweineheiß da.
Da wird nicht schlimmer als hier im Proberaum sein.
Tropft von der Decke, so heiß wird das. Ist wirklich ein geiler Laden, schönen Gruß, falls du das hörst.
Ja.
Freu dich drauf. Siegen ist sehr, 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 sehr gut.
Ja.
Siegen Rock City.
Ja, und ansonsten sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder dabei, neue Songs zu schreiben, weil wir halt für nächstes Jahr dann wieder neues Material brauchen, und wie ihr schon erwähnt habt, genau, 20-jähriges nächstes Jahr, irgendwas wollen wir da bringen. Noch nicht ganz sicher, ob es ein Album wird oder eine EP, beziehungsweise eine Split-EP, beziehungsweise eine Split-LP vielleicht eher.
Das wird immer mehr quasi.
Ja, dann Split-EP sagt man manchmal so, Flux, aber wenn es dann eigentlich doch eine richtige Platte ist mit voller Spiellänge, dann ist es ja eigentlich eine LP.
Stimmt schon, ja.
Jede einzelne Band hat quasi Spiellänge von einer EP, zusammen
ist es eine
halt
LP,
die A und B seid, und dann ist es ja eigentlich wieder eine normale LP. Und vielleicht mit einer anderen Band zusammen, und könnte ganz cool werden.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Genau.
Wenn man
exclusive,
jetzt,
Bandleben exclusive.
Genau, ein Bandleben exclusive. wenn man jetzt 20 oder fast 20 Jahre in einer Band gespielt hat,
ja,
gibt es natürlich, wie wir auch schon quasi gehört haben, es gibt natürlich so Auf und Ups und so.
Ja.
Ups and Downs. Und
jetzt habe ich es verstanden, jetzt wo du es Englisch gesagt hast.
Ja. Du bist ja so ein Rocker.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, man zofft sich auch mal, aber ihr scheint ja sozusagen menschlich dann doch auch gut zusammen zu funktionieren, sonst hätte man die 19 Jahre auch, trotz auch kleinem Besetzungswechsel, auch ihr drei hättet es ja sonst wahrscheinlich kaum geschafft. Aber um sozusagen einer von unseren Kernfragen entgegenzukommen.
Aber da kann ich mal kurz einhaken?
Ja.
Also ich glaube, wir verstehen uns gut, und wir waren immer eine Einheit, was übrigens unser Bandname heißt.
Ja.
Ja. Ist auch, was die Leute oft sagen von der Bühne, aber ist klar, wenn man so lange Musik macht, wäre auch komisch, wenn man wie ein Puzzle wirkt, was gerade ausgeschüttet wurde. Aber mein Bruder und ich, klar, wir haben eine enge Bindung zueinander. Die anderen beiden, beziehungsweise der eine, ich glaube, eins der Geheimnisse ist auch, dass wir vielleicht eben nicht ständig aufeinander gehockt haben. Gut, mit meinem Bruder, wie gesagt, öfters, auch Familienveranstaltungen, aber es ist nicht so, dass wir permanent innerhalb von einer Clique abgehangen sind, und das nicht nur in den Proben, sondern auch am Wochenende und da noch, sondern wir hatten einfach ein gemeinsames Ziel und haben uns vor allem im Proberaum und bei Auftritten gesehen.
Ja.
Und dieses gemeinsame Ziel, wie gesagt,
so eine zielgebundene Zusammenarbeit.
Da konnte man halt streiten, wie man will. Am Ende hat dann aber keiner irgendwie die Band verlassen. Außer der Gitarrist dann, aber das auch erst nach 13 Jahren, zwei Kindern und so vielen Jahren Arbeitslosigkeit, wo er dann einfach gesagt hat, okay, ich sollte vielleicht jetzt mal arbeiten gehen. Hab keine Lust mehr. War auch nicht so der Typ, war mal der Typ für einen Proberaum und Studio. Das Live-Ding war nicht so seins. Und insofern hat es dann auch das Live-Ding vielleicht ein bisschen entspannter für uns gemacht, weil dann nicht mehr so viel Kritik kam von einer Seite immer.
Aber wenn es zu dritt passt, why not? Ne?
Ja, und das Feedback zu dritt war halt auch ganz gut. Wir hatten dann ja auch erst überlegt, ob wir einen Gitarristen holen, hatten sogar ein, zwei Auditions, wie man das so schön sagt, und sind dann erstmal auf Tour gegangen zu dritt. Und es hat super funktioniert, und es war eigentlich eher noch tighter, noch mehr auf den Punkt, rhythmisch gesehen auch, was eigentlich die Wirkung von unserer Musik tendenziell noch eher verstärkt hat. Und die letzten Alben haben ja gezeigt, die letzten zwei Trio-Alben sind ja tatsächlich die erfolgreichsten bisher.
Ja, Stoner kann man ja auch gut zu dritt machen, ne?
Also eigentlich schon, ja. Es funktioniert
dafür.
Und unser Gitarrist singt ja halt auch gleichzeitig, und dadurch gibt es eigentlich keinen. Der Sound beim Stoner Rock, der ist meistens fett genug. Da muss man nicht unbedingt noch eine extra Gitarre on top bringen. Die dann halt. Gut, gibt dann natürlich die Solo-Gitarre, die fällt dann so ein bisschen weg. Die wird ein bisschen ersetzt durch unseren Sänger, aber ist mehr das Augenmerk auf das Rhythmische so gelegt. Genau. Ja, das wollte ich nur sagen. Also, dass das vielleicht gar nicht unbedingt sich wie unbedingt so übertrieben verstehen muss, ja, sondern einfach ein gemeinsames Ziel haben muss. Es ist
wichtiger, dass man genau
gut zusammenarbeiten kann auch, ohne dass jetzt arbeiten wird ja in Verbindung mit Musik vielleicht dann ist vielleicht dann negativ konnotiert, ist aber gar nicht so gemeint. Also ich meine, ja, es ist ja trotzdem eine Arbeit. Ja, und mit einer gehörigen Portion Engagement einfach. Ja,
dementsprechend hast du auch nie, habe ich auch den Eindruck, du hast jetzt nie dran gedacht, mal aufzuhören oder zu sagen. Also, weil es ist ja viel Arbeit, es ist auch viel Stress und so, ja, aber so wie das klingt, war das Ziel immer klar und die, ja, Erfolge auch sozusagen ausreichend, um dann einen zu motivieren, eben auch weiterzumachen.
Ja. Ich meine, es gab natürlich diese Phase, ne, es ging immer irgendwie bergauf, aber dann nach dieser Coca-Cola-Geschichte, mhm, da ging es zum ersten Mal wirklich, hast du gemerkt, so irgendwas bröckelt hier gerade. Das ist auch so
eine gewisse Fallhöhe, also ja, wenn man so viel promotet wurde.
Ist anders, ja, es geht irgendwie nicht bergauf, sondern eher in die andere Richtung. Das stellt man dann irgendwann fest, so rückblickend, zwei, mhm, Jahre später. Und dann ackerst du halt weiter und versuchst dich als Band wieder neu zu formieren, zu finden. Ja. Und dann halt wieder nach vorne zu blicken. Aber nee, also so richtig aufhören war nie
eine Option.
Nee, viele scheitern ja gerade an dem Punkt, wenn sie merken, okay, wir waren jetzt auf einem gewissen Level und wollten da eigentlich auch, ja, immer bleiben,
ja,
und merken dann, oh, jetzt geht's ja aber rasant nach, ja, unten. Ne?
Zumal, was du gerade sagst, wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, unseren Namen einfach zu ändern. Wir hätten ja sagen, mhm, können,
neu zu,
okay,
starten sozusagen. Ja, ja.
Eben nicht damit sowas passiert wie, ja, sag mal, boah, nee, lass mal bitte. Hätten wir ja machen können. Haben wir uns aber ist der schwerere Weg gewesen, definitiv. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, hey, wir sind aber immer noch diese Band und wir heißen Summer Vio und irgendwie ist das eigentlich gar nicht richtig real, wenn wir einfach sagen, wir machen dasselbe weiter, nur ändern unseren Namen, weil der irgendwie reingewaschen werden muss.
Mhm.
Und keine Ahnung. Irgendwie die Bedeutung hat der, ich meine, der Name an sich, ja, Summer Vio, irgendwie jetzt halt nach all den Jahren irgendwie geht's, aber ganz am Anfang, wo man vielleicht auch selber unsicher war, wie, den auszusprechen und dachte, hä, ist vielleicht zu kompliziert für die Leute, da kamen die komischsten Variationen von den Namen. Also,
welche waren die besten?
Die allerbeste, die auf Platz 1 ist, würde ich sagen, Farmavalio. wir haben uns das so hergeleitet, wir haben in so einem Punkclub gespielt, beim Ausladen haben die Hunde erstmal in die Top-Teile gepisst.
Boah,
zwei Wochen später ist das eine dann tatsächlich, da ist dann halt die Säure durchgekommen, mussten die Röhren neu ausgewechselt werden.
Das ist Punk.
Ja, das ist Punk. Und dann haben wir dort gespielt und dann haben wir aber so ein Plakat gesehen, so ein A4-Plakat, hochwertig. Und da stand dann echt Farmavalio mit F und mit W und
quasi
J.
Alles falsch.
Alles falsch, was du machen kannst. Und die Herleitung war, dass der Typ, der das für uns so ein bisschen organisiert hat, der mit dem Typen vor Ort geredet hat, der hat so ein bisschen gelispelt.
Ja.
Und dann ist er auch Farmavalio, ja, dann. Und da hat der andere so, okay, habe ich keine Lust gerade nachzufragen, vielleicht noch ein Kater oder so. Farmavalio wird schon stimmen so. Also keine Ahnung, wie das sonst zustande kommen kann. Also waren wirklich innerhalb von einem Wort 3-4 Fehler.
Also ich spiele ja bei Johnny Deathshadow und ich habe auch im Rahmen meiner Recherchen mal wieder eine Falschschreibung von meiner Band gefunden. Mhm. Johnny Deathshadow, zwei Wörter, Johnny und Deathshadow, Todesschatten. Und zwar waren wir Johnny, richtig, D-E-T-H und dann das dritte Wort, Shadow, waren wir beim Langel Open Air 2014, wo wir nach Summer Vio gespielt haben.
Aha.
Mhm.
Krass.
Das hatte ich auch noch grob im Kopf, weil ihr hattet einen Song, der war auf einer anderen Sprache, glaube ich, oder?
Ja.
War das Persisch, oder?
Genau, unser Sänger ist ja gebürtiger Iraner.
Ja, genau, das erinnere ich nämlich. Das hat mich nämlich irgendwie geflasht, dass das...
Genau, und da haben wir jetzt mittlerweile, pro Album war es einer, mittlerweile drei persische Songs, genau, die teilweise oder alle eigentlich irgendwie von Gedichten oder persischen Gedichten herrühren.
Ah, okay.
Er ist ja politischer Flüchtling und seine Mutter war halt so Journalistin, sozusagen Intellektuelle aus dem Land, die halt geflüchtet ist. Und dann sind die über Weißrussland, wo er noch im Internat war, ein paar Jahre. Und dann stand zur Debatte, ja, UK oder Deutschland und dann irgendwie ist es Berlin geworden, wo dann auch ja irgendwie die Mauer gerade gefallen ist und so. und ist dann hier in Berlin gelandet, genau. Spricht besser Deutsch als alle anderen war er 12 war er, glaube ich, als er gekommen ist. 8 oder 12, eine von den beiden Zahlen war es. Und genau, dementsprechend dachten wir dann irgendwann, naja, es wäre eigentlich ein ganz cooles Alleinstellungsmerkmal.
Ja, das auch zu nutzen sozusagen, ja, ne, die genau. Möglichkeit.
Und dementsprechend haben wir auch so einen leicht orientalischen Touch, auch von den Akkorden, von den Tönen her. Wobei es gar nicht so einfach ist, also sagt er immer, iranische, die persische Sprache über Rock zu singen, rein von der Rhythmik her. Ja. Ja, weil die Sprache anscheinend mehr so fließt und landest vielleicht nicht unbedingt am...
Nicht dieses Abgehackte, was man für so ein gut in so einen Viervierteltakt oder auch in andere Taktformen so reindrücken kann.
Landest dann vielleicht bei der Eins und vom nächsten Takt, wenn dein Satz zu Ende ist.
Ja, das fand ich sehr interessant tatsächlich damals.
Weißt du, war das?
2014, Langeln. Das ist in Schleswig-Holstein.
Ja, kenne ich.
Haben wir gespielt und dann haben... Wie heißen sie? Es ist so eine Band, die spielen auch auf dem Wacken irgendwie immer mal wieder.
Beyond the Black.
Nee.
Doro.
Ausnahmsweise eine andere, aber es ist eine Band, die man da nicht unbedingt vermutet. Und die machen so ein bisschen so Hard Rock. Und das war sehr witzig, weil die haben dann... Nee. Aber fast. Die haben...
Wacken Firefighters.
Nee, die haben ein Cover gespielt von... Das weiß ich noch, von... My Name is Luca, haben den Cover gespielt und alle vor Ort waren so, also auch von dem Team, waren so, oh Mann, jetzt holen wir uns hier irgendwie eine Band vom Wacken sozusagen, wir erwarten jetzt hier geil Hardrock Metal und dann spielen die hier irgendwie so ein Pop-Cover. Das weiß ich noch. Und dann haben die Toten Crackhuhn im Kofferraum gespielt. Also es war echt ein wildes Line-Up auf jeden Fall. Und ich habe auf dem Parkplatz 200 Euro gefunden.
Wow. Nice. Behalten oder abgegeben?
Nee, habe ich als zusätzliche Gage in meine Band investiert.
Sehr das gut. War zum Beispiel diese, das genau, das war diese Hochzeit des Bad Taste hier eigentlich auch in Deutschland.
Schon, ja.
Ne? Die Crackhorn.
Da war das ein richtiges Ding. So, ja.
Und das ist so, okay, krasser Name.
Ja, und das war eben und auch wirklich irgendwie alles wild gemischt.
Irgendwelche 90er Jahre ganz Körperanzüge oder Badeanzüge teilweise
ja.
auch.
So Glitzerkram und so, Einhornzeug und so, ja. Ja, ja es war...
Was
war
denn dein schlechtester Live-Moment, den du je hattest?
Der schlechteste?
Ja, und warum?
Wow, also ich weiß gar nicht, ob mir jetzt überhaupt einer einfällt, ehrlich gesagt. Naja, okay, das Einzige, was mir einfällt, jetzt auch nicht übertrieben schlimm, aber ich weiß noch, dass ich tatsächlich mal einen Song wirklich komplett abbrechen musste. Das war in Köln.
Köln?
Bin immer ziemlich schlecht darin, mir solche Sachen zu merken. War relativ bekannter Laden dort in Köln. Der hatte einen Kellerbereich und oben einen größeren Konzertraum noch.
Egal. Ich hatte nämlich auch einen schlechten in Köln gehabt.
Aber der schlechte Moment war der, dass einfach der Bass so krass anfing zu brummen, ist so krass gefeedbackt oder was auch immer da Phase war. Ich habe es versucht erst
zu
ignorieren, genau. Aber dann war es so krass, dass mein Ohr einfach wirklich angefangen hat, hier zu bluten. Also,
oh Gott.
Nee, nicht wirklich. Aber es war echt scheiß laut und dann musste ich aufhören, aufstehen, Ohren zu halten und sagen: Stopp, geht nicht weiter. Und das Ohr ist tatsächlich auch das, was ich immer noch, wenn mal was ist, spüre ich noch das Ohr. Also, das ist das Einzige, was mir jetzt so direkt einfällt.
Ich hatte in Köln auch einen sehr schlechten Live-Moment, als wir auf Tour waren. Das war, glaube ich, das vierte Konzert oder so in dem Tour-Leg. Ich habe vielleicht ein bisschen doll gefeiert. Oder ich war krank, aber ich glaube,
eine gewisse Teilschuld könnte dich treffen, sagst du?
Und ich musste beim Spielen mich übergeben.
Aber als Schlagzeuger ist das doch kein Problem. Ich meine, kurz zur Seite kotzen und
das
dann.
Das Problem ist halt, wir spielen auf Klick. Das heißt, ich konnte nicht irgendwie da rumeiern und dann habe ich halt gemerkt, es kommt. Dann habe ich meinem Rudi Bescheid gesagt. Ich sage, hier kommt gleich was. Und dann hat er noch versucht, Mülleimer aufzutreiben, hat mir den so hingehalten und dann kam es halt schon in einem hohen Bogen aus mir rausgeschossen. Allerdings nur Wasser, möchte ich sagen. Ich hatte vorher mich mit Wasser versucht zu neutralisieren. Ich habe leider nicht den Eimer getroffen, sondern ihn.
Boah.
Und er war ziemlich sehr sauer auf mich, was ich auch verstehen kann.
Ja, jeder kennt das, wenn man mit so einer Rockband losfährt und denkt, geil, ich helfe hier mal so ein bisschen schleppen und dafür erlebe ich mal das coole Tourleben und das richtige Rockstar-Life.
Zack, und dann hast du ein Stückchen im Haar, ey, super.
Stehst dann nach dem ganzen Schleppen und Machen und im Auto sitzen, stehst du dann da und denkst, geil, jetzt wird richtig gerockt. Und als Highlight wirst du dann nochmal schön vollgekotzt von deinem Drama.
Das tut mir leid.
Das ist der Traum.
Das war nicht schön. Aber der Rest vom Konzert war dann dementsprechend auch nicht mehr so schön für mich.
Ja, riecht er dann auch?
Naja, das ging, aber es war mehr so dieses körperliche Wabbelgefühl, wo ich so, ich möchte mich eigentlich nur noch hinlegen.
Ja.
Aber ich glaube, so viel haben es gar nicht mitbekommen. Also meine Jungs vorne haben es nicht mitbekommen, das war schon viel wert.
Ist aber auch geil, wenn du so vorne spielst Gitarre oder so und drehst dich zufällig gerade um und siehst deinen Drummer kotzen. Das hat bestimmt auch was.
Ja. Ach, schön. Köln. Schön. Schöne Stadt. Was war denn dein bester Live-Moment, wenn wir schon mal dabei sind? Gut, also wenn du sagst, vom Brandenburger Tor gespielt, dann würde ich sagen, das ist vielleicht schon in den Top 3.
Wahrscheinlich. Also ich finde es ziemlich schwer, da so ein nach Ranking all den Jahren überhaupt irgendwie ein Fazit zu ziehen. Generell sollten Auftritte ja Spaß machen.
Sonst und sollte man es nicht machen,
generell
sozusagen.
Highlights sein so. Aber klar, was einen natürlich, wenn man, vor allem wenn man natürlich mit anderen Leuten redet, so. Ich meine, für einen selbst ist es ja natürlich, aber was natürlich beeindruckt, ist, wenn man sagt, hey, ich habe mal vor so und so vielen Leuten gespielt und natürlich ist es etwas, was man auch seinen Urenkeln, sollte man welche kriegen, vielleicht noch erzählen wird. Aber ich glaube einfach, gibt viele, also zum Beispiel unser letzter Gig war zum Beispiel ziemlich cool. Also eigentlich momentan machen die alle Shows irgendwie Spaß. Also es ist jede Show ein Highlight. Aber ich glaube, was auch irgendwie so ein bisschen verwischt über die Jahre oder vielleicht auch schon nach kurzer Zeit schon, sind generell die Gigs an sich. Was mehr hängen bleibt von dem ganzen Musikerdasein, sind ja eher so die Momente drumherum. Die Leute, die man kennenlernt, die Storys drumherum. Zum Beispiel sowas wie mit den Hunden, die da irgendwie in die Top-Teile rein urinieren, sage ich jetzt mal.
Das vergisst man nicht so schnell, ja.
Genau, und gut, bei demselben Gig war es auch so kalt, dass ich halt, also es war einfach wirklich, du hast halt dann deinen Atem gesehen.
Das
so
ist schrecklich, kalt. In kalten Räumen
das
spielen.
Das sind so Sachen, die bleiben hängen, aber den einen Song, ja, den hast du tausendmal gespielt, woran sollst du dich erinnern?
Wenn der dann besonders gut geklappt hat, das merkt man sich nicht unbedingt so, ja.
Und ich meine, klar, wir hatten zum Beispiel letztens einen Gig, der war zum Beispiel einfach, da hast du es sogar auf Video und dann siehst du es selber nochmal, bleibt es auch mehr hängen. Keine Ahnung, da waren auf einmal so 5 Leute auf der Bühne und einer fängt dann an, Spagat zu machen, versucht es direkt zu timen auf unser Finish. Unser Finish ist an der Stelle allerdings so ausgedehnt, dass er da ein paar Mal Fehlversuche hatte.
Oh Gott.
Also echt krass. Sowas bleibt dann echt hängen. Gleichzeitig hat irgendwie so ein Mädchen von einer anderen Band irgendwie noch eine Rückwärtsrolle gemacht, um das noch mehr zu inszenieren.
Also ihr hört, man sollte sich diese Band mal live angucken.
Ja,
da wird Spagat gemacht.
Man wird eventuell dadurch animiert zu sportlicher Gymnastik.
Ist ja fast wie Cirque du Soleil bei euch, das ist ja Wahnsinn.
Also nicht immer, aber ja, manchmal. Also hat man auch schon, dass einer mal so die Decke lang gekrabbelt ist und so wie bei diesem Spider-Schwein von Simpsons. Solche Sachen. Wo dann, die dann halt aber irgendwann runterkommen, natürlich direkt über der Bühne und runterfallen wie so ein Insekt dann.
Ja. Das ist nicht schlecht. Also so ein Samavayo-Gig können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn so, wie sich das anhört schon.
Also
müssen wir das empfehlen, quasi.
Ja. Und ja, nächstes Jahr versuchen wir auch wieder schön auf Festivals zu spielen, dann mal schauen, was passiert. Das Coole ist, dass wir jetzt ja seit dem aktuellen Album, das hatten wir in der Form zwischendurch mal, aber nie so konzentriert. Wir haben jetzt wir haben eine Booking-Agentur, wir haben ein Label, wir haben Vertrieb und wir haben einen Verlag. Also eigentlich alle 4 Dinge, die man so braucht, hatten wir auch zwischendurch vereinzelt. Ein Label auch, wo mein Bruder das eigentlich selbst, das war sein Label. Zwischendurch hatten wir auch mal einen Verlag, aber das war eigentlich von der Musikrichtung eher so ein Techno-Ding. Völlig unpassend.
Jetzt habt ihr quasi ein richtiges Industrieteam, wie man immer so sagt.
Genau, es passt alles, es ist auch cool alles ist. Auf die Musikrichtung abgestimmt. Ne? Also wenn die Booking-Agentur, die sind auch verantwortlich für die großen Stoner-Festivals im Lande. macht natürlich Sinn. Einfach mal.
Ja.
Sound of Liberation oder Noise Solution ist unser Label, die halt auch zum Beispiel eine Band wie Roto haben oder Kugels Bluff, die ja auch in der Szene bekannt sind. Es macht einfach dann mehr Sinn. Und ich meine auch der Vertrieb, der dann einfach dazu beiträgt, dass man halt eine Platte ausverkauft. Eben nicht so wie bisher, wir verkaufen nur alleine auf den Konzerten, sondern die andere Hälfte hat der Vertrieb, ist der Vertrieb losgeworden. Das haben wir auch gar nicht gewusst. Es war nur in dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen wieder ein paar Platten holen. Mhm. Und dann heißt es auf einmal, ja, es sind nur noch 30 da.
Können quasi gar keine mehr zurückkriegen vom
Vertrieb. Wir müssen nachpressen, ja.
Ja, cool.
Und dann kann es ja nur der Vertrieb gewesen sein. Ich weiß nicht.
Irgendjemand muss sie ja verkauft
irgendjemand
haben.
Irgendjemand muss es gemacht haben. Ja. Ja. Auf Bandcamp merkt man es ja dann auch. Es ist halt, ich finde Bandcamp generell eine coole Sache irgendwie. Mhm. Also auch die Statistik, du siehst dann halt, wie es sich dann doch entwickelt hat im Nachhinein. Ne? Du siehst, wie du jetzt nach einem Jahr schon so viele Dinge losgeworden bist, wie bei dem Album davor in 2 oder 3 Jahren.
Mhm.
Und dann ist halt schön. Ist halt einfach.
Ja, klar, das motiviert einen ja auch, wenn es so eine klare Steigerung gibt.
Und irgendwie, nachdem wir dann ja wieder zurückgekommen sind und ja sich die Stoner-Welt völlig gewandelt hat und auf einmal auch große Festivals da waren, große Veranstaltungen, viele Konzerte, haben wir sozusagen auch die nächste Generation an Stoner-Rockern dann kennengelernt und auch neue Bands und.
Mhm.
Manche von denen, die haben angefangen, weil die unser erstes Album gehört haben. Ist eigentlich witzig, weil wir zwischendurch weg vom Fenster waren, aber das erzählen die dann im Backstage einem dann, dass die dadurch voll motiviert wurden.
Hm.
Ja.
Welchen Song sollte man sich anhören, wenn man so einen typischen Song von euch hören möchte, was alles so widerspiegelt?
Ist natürlich immer schwierig, aber wir haben jetzt vom neuen Album.
Oder dein Lieblingssong von euch?
Alle. Ja, irgendwie schon, ne? Also jeder hat so seine Sachen, die man mag am Song. Aber was, ich würde eher zwei nennen. Einer, der so ein bisschen knackiger ist, der ein bisschen kürzer ist, der so einen Hook hat, der heißt auch von Vatan vom letzten Album Sirens, heißt er, wie Sirenen. Da gibt es auch ein Video zu auf YouTube.
Verlinken wir euch.
Genau, ja. Unter der Episode wird es eine bunte Sammlung an Links geben dann.
Und dann, wie du ja schon gesagt hast, gibt es auch persische Songs bei uns und da gibt es auch auf dem neuen Album den Song, gleichnamig wie das Album, Vatan. Und der ist eher progressiv, mhm. Ja, hat ungerade Rhythmen, hat Sirens auch an manchen Stellen, aber genau, der ist ein bisschen vertrackter und hat halt diesen persischen Gesang.
Habt ihr schon mal überlegt, auch in die Richtung zu touren?
Richtung
Persien?
Ja. Ja, na, Iran ist einfach schwierig. Also erstens mal deshalb, weil er ja tatsächlich da aus dem Land geflohen ist und dann ja eigentlich
nicht zurück möchte.
Und auch nicht zurück darf vielleicht, beziehungsweise wenn er dort wirklich dann registriert wird, dann würde er wahrscheinlich erstmal festgenommen werden.
Mhm.
Tatsächlich. Und dazu kommt, dass die politische Lage da so ist, dass bestimmte Dinge auch einfach nicht erlaubt sind.
Mhm.
Und bestimmte, also so eine Stoner-Rock-Veranstaltung, so eine freie Musik-Veranstaltung, das ist da, glaube ich, nicht so einfach. Also
gibt es in der Form wahrscheinlich nicht, wie wir uns das vorstellen.
Gibt es nicht, ne? Und wer würde wahrscheinlich auch unterbunden werden.
Ja.
Was wir schon versuchen wollen, vielleicht auch mit einer anderen Band, die, also sowas wie Israel vielleicht, sowas wäre möglich eventuell.
Halt einfach da in die Richtung zu gehen, ne?
Ja, vielleicht auch mit einer Band, die aus der Ecke kommt oder Connections in die Richtung hat. Da sind wir gerade schon ein bisschen am Gucken. Es wäre auf jeden Fall interessant. Also wären vor allem auch einfach mehr Länder auf unserer Liste. Wir hatten ja, wenn man jetzt zurückblickt, ist schon witzig, was man so... Also okay, klar, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich, aber eben dann auch Italien, Griechenland, Tschechien, Polen und dann... aber so eine krassen Sachen wie Albanien, Brasilien, ja, und dann habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen, aber jetzt Dänemark kommt jetzt neu dazu. Aber also zum Beispiel sowas wie, also was ich zum Beispiel auch nie vergessen werde, das ist halt wieder so eine Story, die um die Gigs herumgeschnitten ist, ist der Albanien-Gig. Und der ganze Aufhänger von dieser Albanien-Show, es waren 3 Shows eigentlich, war so ein deutscher Oktober in Albanien. Mhm. So eine deutsche Wochen, so Oktoberfestmäßig und so wird da sicherlich auch gewesen sein. Wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, wie wir dazu gekommen sind, bis wir kamen aus dem Flugzeug, dann hat uns einer abgeholt und dann meinte unser Sänger Berang so, sag mal, wie ist es eigentlich passiert? Wir haben das schriftlich gar nicht geklärt oder so, sind einfach hin und mal gucken, was passiert. Und dann, wir wurden ja von der deutschen Botschaft in Albanien eingeladen. Mhm. Und der Typ, der dafür zuständig war, der ist irgendwann mal bei irgendeinem Gig völlig punkig bei uns auf der Bühne gewesen und hat mitgegrölt. Und der Typ war dann halt eben
also völliger einfach, Zufall, dass das so ein,
der hat gearbeitet, so ein Rocker bei der Botschaft, war, der
dann da gelandet ist.
Ja, der hat in der deutschen Botschaft in Albanien gearbeitet dann.
Geil, was für Zufälle wieder, ne?
Ja, yeah, und dann haben wir so richtig so Einladungskarten bekommen, so halt so.
Also von der Botschaft halt so.
Tolle, ganz und die Leute sind im Anzug, wir nicht. und dann sind wir ja auch im Anschluss dann noch mit irgendwelchen, in den anderen Orten auch mit irgendwelchen Bürgermeistern an einem Tisch gewesen und deren Frauen und
quasi als Staatsgäste.
Politikern, ja, Froschschenkel gegessen und so weiter. Also wirklich abgefahrene Geschichte. Und wir haben dann auch, mussten dann erstmal feststellen, dass wenn man satt ist, dann sollte man einfach den Teller auch nicht mehr leer essen, weil wenn er, sobald er leer ist, wird nachgelegt. Das muss man erstmal verstehen, wie er immer schön sauber aufgegessen, wie man es gelernt hat, ne? Und dann ist er sofort wieder voll, weil ein Typ kommt und das nächste raufpackt. Aber super lecker gewesen. Aber da war es auch so, dass wir zum Beispiel, dort sind wir im Fernsehen aufgetreten, bei dem, ich meine, wir sind eine Stoner-Rock-Band, ne?
Ja.
Trotzdem waren wir bei MTV und sind auch jetzt noch im Radio, auch bei größeren Radiosendern teilweise, aber dort halt, das wäre vergleichbar mit ProSieben im Prinzip, wobei wir da auch mal eine kleine Sache hatten, weil bei D-Max war mal ein Trailer von uns, in der Werbung von Stefan Raab.
Genau, das habe ich auch gelesen. Ja, ja, das ist
aber dort waren wir wirklich auch in so einer Art Talkshow, so ein bisschen vergleichbar wie Stefan Raab, ohne diesen ganzen Klamauk vielleicht, ein bisschen wie eine Mischung aus Talkshow und Stefan Raab vielleicht. Und dann aber so ein ProSieben, der hieß Channel One, ist halt aber auch wirklich Sender Nummer 1 dort gewesen. Und dort sind wir live aufgetreten. Und jetzt halte ich fest, du als Schlagzeuger, E-Drums. Ich musste auf E-Drums spielen. Ich hatte noch nie auf E-Drums gespielt zu dem Zeitpunkt. Und die Becken haben nicht reagiert und alles war echt, also ich habe da eine absolute Grütze zusammengespielt. Das Einzige, was ich gut gemacht habe, war, ich habe erstaunlich gut die Backvocals gesungen. Warum auch immer.
Das hatte ich aber auch gehabt. Wir haben in Russland auch so eine Radioshow gespielt. Hieß es dann so, ja, wir machen ein Radio-Interview mit euch. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist halt irgendwie so ein kleiner Rocksender, Underground, keine Ahnung, schieß mich tot. Und da war es dann tatsächlich auch, dass es halt der Radiosender war, der in ganz Russland empfangen wird und halt irgendwie halt mega groß alles. Dann sind wir da rein und dann gleich irgendwie so, ja, hier, das sind der und der und der und ihr geht da jetzt rein und kriegt Headsets auf und ja, hier ist das Schlagzeug und dann auch so ein E-Drum. Und dann dachte ich so, ey, das, oh mein Gott, okay. Also, ja, das machen wir jetzt auch live. Wir gehen jetzt in live rauf in 10, 9, ich so, was, Moment, halt, was? Und dann war es halt auch so, dass es halt komplett irgendwie Ukraine, Russland, alle haben das live gehört und wir mussten dann da spielen.
Du musstest dich da auf dem E-Drum abmühen. Boah.
Und da war das dann auch so, dass sie halt nichts anderes gespielt haben. Also keine andere Musik, nichts. Das war halt Interview und dann so, ja, wollt ihr nochmal einen Song spielen? Und wir wollten eigentlich nur ein oder zwei spielen. Also, ja, okay, können wir mal, dann haben wir einen Song gespielt. Ja. Und dann wieder laber, laber, laber. Und dann wieder so, ja, wollt ihr noch einen Song spielen? Und ich so, ja, okay. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie 6 Songs oder so gespielt. Und halt alle auf so einem E-Drum, was schon völlig runtergerockt war. Und zur Krönung gab es das Ganze dann nochmal im Livestream bei YouTube, was immer noch online ist. Also wer das mal sehen möchte, wie viel Spaß ich an so einem E-Drum hatte, kann das gerne mal bei YouTube nachschauen.
Ja, die Sendung war tatsächlich auch auf YouTube, aber irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann war es nicht mehr zu finden. Aber das Witzige war auch, das konnte man dann nämlich auch nochmal sehen, wir hatten ja, das war halt auch so ein Fernsehshow, ne, live und so, und wir waren halt im Hintergrund so und uns wurde auch ständig gesagt, wir sollen leise sein und da ist natürlich ein Bier runtergefallen und der ganze Kram und das hörst du dann und die Showmanagerin sozusagen, die wie eine Produzentin, ne?
Ja.
Die halt immer ihr Mikrofon auf hat und so und ihre Kopfhörer und sagt, hey, bist du das, hört mal, jetzt hört doch mal auf hier. Und dann, kurz bevor es losging, dachte mein Bruder, scheiß Mann, ich muss nochmal mein Effektgerät anmachen. Ja, weil wir müssen auf die Bühne und dann geht's direkt los.
So. Ja, klar,
das musste,
ja so
er musste unbedingt. Das irgendwie schon mal scharf stellen. Und dann ist er, der war gerade im Interview, weißt du, und dann siehst du mein Bruder im Hintergrund so auf die Bühne gehen, wie er dann auf seine Tretmine tritt, dann kurzer Feedback kommt, so er wieder rausgeht, das Feedback aufhört, die Leute kurz hintergucken. Und dann geht das Interview weiter, total, so richtig, so wie man es, also, keine Ahnung.
Eigentlich nicht machen sollte.
Eigentlich wie in so einem Film irgendwie, keine Ahnung, das ist super. Also ich meine, das Einzige, was in Richtung Iran übrigens mal ging, waren nicht Live-Auftritte, aber wir waren in London, wir wurden eingeladen und war dann bei BBC zu Gast, aber das Persian BBC, ja, und hatten dort ein Interview mit so einer bekannten Show, genau, also alles Hochglanz, war schon irgendwie cool und dann Interviews. Plus Spielen, plus irgendwelche Einschnitte, die da noch Einschnipsel, also Cuts, die da hinzugefügt wurden von Videos oder Live-Auftritten. Und das wurde halt auch dort ausgestrahlt, so 20.15 Uhr, so nach dem Motto, zur besten Zeit und von Nachrichten. Also schon eine, also unser Sänger, ich glaube, eine Zeit lang war er vielleicht auch so eine Art F-Promi oder so, oder? Keine Ahnung. Weil er auch tatsächlich mal bei irgendwelchen Sendungen, also wie man es kennt, so in Nachrichtensendungen, da ist der Moderator, der stellt Fragen und auf dem Bildschirm siehst du dann den Typen sitzen und da war er halt hier in Deutschland, Bluescreen und wurde zu irgendwelchen vielleicht auch teilweise politischen Dingen befragt.
Mhm. Krass.
Ja. Also das ist das Einzige, was in die Richtung vielleicht mal ging. Ja.
Ist ja schon gar nicht ohne.
Ja, also war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung.
Johnny, hast du noch eine Frage?
Nee, wir sind quasi schon am Ende.
Sind wir schon?
Ja. Oh. Wir haben jetzt schon so eine Stunde geschnackt.
Geht schnell.
Das heißt, eine letzte Frage würde ich dir noch geben, Jan.
Ja, da hast du mich mal wieder auf dem
Hast du keine Fuß. Mehr über?
Ich weiß nicht, glaube nicht. Ach doch, ich habe noch eine.
Ja.
Mir fällt gerade ganz spontan eine.
Ganz spontan eine.
Was machst du als Erstes, wenn du von der Bühne kommst? Wenn die Show vorbei ist und du in den Backstage gehst, was ist das Erste, was du machst?
Mir ein Bier nehmen, glaube ich. Also ganz blöd. Ja, doch, eigentlich meistens irgendwas zu trinken holen. Mich vielleicht kurz frisch machen und dann gerne zum Merch gehen. Wo dann hoffentlich ein paar Leute stehen und quatschen wollen oder was kaufen. Eins von beiden.
Am besten eins von beiden. Ja.
Ja.
Sehr schön, ja.
Gut, dann gehen wir jetzt ein Bier trinken.
Dann holen wir uns jetzt auch ein Bier. Das hier war Bandleben. Der Podcast über das Musikmachen und in dieser Woche mit dem Stefan von Samavayo, dem Schlagzeuger. Wir danken dir für deine Zeit.
Gerne.
Und deine Gastfreundschaft hier im Probenraum.
Ja. Ist Menschhütte
in Berlin. Sieht ein bisschen aus wie Musikalienhandel. Sehr viele Dinge. Vielen Dank. Und ihr findet uns auf bandleben.de, auf Instagram und auf Facebook tatsächlich auch.
Genau. Jetzt neu übrigens, ne?
Auf Jetzt Facebook. Ganz neu auf Facebook.
Da geht was. Also wir machen gleich noch ein schönes Foto zusammen, damit ihr Zuhörer mal sehen könnt, wie sympathisch wir drei zusammen aussehen in dem warmen Berliner Proberaum. Ja.
So eine Fotos müssen aber immer noch nach so einer durchzechten Nacht kommen, oder?
Alles klar, dann gehen wir jetzt einen saufen und in dem Sinne, schönen Abend noch.
Tschüssi.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.